Eine Kindheitserinnerung ist schon ein paar Jahre her. Ich bin, so meine ich mich zu erinnern, 11 oder 12 Jahre alt, bin zum ersten Mal alleine mit dem Fahrrad unterwegs zu Oma und Opa. Diesen Weg, den war ich bislang immer nur mit dem Auto mitgefahren. Aber jetzt habe ich es gewagt. Die ganze Strecke allein auf dem Fahrrad. Das ist so ein Cyclassics Solo quasi. Ja, nur nicht ganz so lang, 13 Kilometer. Meine Mutter war trotzdem so ein bisschen besorgt gewesen. Oh, weißt du dann auch wirklich, wo du überall abbiegen musst? Klar weiß ich das. Und gut vorbereitet aus. Auch habe in meiner Tasche eben hinten auf dem Gepäckträger Waschzeug drin für die nächsten Tage, Wäsche. Aber ganz wichtig, ausreichend Wegzehrung. Die erste Rast mache ich im Nachbarort. Erstmal was trinken. 2 Orte weiter gibt's dann was zu essen und so komme ich meinem Ziel Schluck für Schluck und Bissen für Bissen und Kilometer für Kilometer immer näher. So gegen Ende der Strecke, da wundere ich mich so ein bisschen, wie sehr sich der Weg dann doch zieht. Das hatte ich so gar nicht mehr in Erinnerung. Aber ich bin froh gemut, denn ich weiß ja, wo ich hin will. Ich will zu Oma und Opa. Oma und Opa, da war ich in den ersten Jahren meines Lebens ganz, ganz oft. Wochenlang meistens. Meine Mutter hatte mit Krankheiten zu tun. Mein Vater hat gearbeitet und ich war, wie schon gesagt, immer und immer wieder bei Oma und Opa. Jetzt, wo ich mit dem Fahrrad unterwegs bin, da ist Opa schon in Rente. Die beiden bewirtschaften immer noch so ihren kleinen Minihof, die kleine Karte, 3,5 Hektar, 5 Kühe, 2 Schweine und so ein paar Hühner hatten die auch. Es ist, seit ich denken kann, mein eigentliches Zuhause. Dann biege ich zum letzten Mal ab, fahre die schmale Straße, werd immer schneller am Haus des Nachbarn vorbei. Er steht gerade vor der Tür. Moin, Onkel Peter, rufe ich ihm zu. Dann noch so ein letztes Mal auf eine Kuppe und dann sehe ich vor mir Haus und Scheune. Und das Glück ist wirklich grenzenlos. Ich bin an meinem absoluten Sehnsuchtsort angekommen. Bin zu Hause, mächtig stolz, es ganz alleine geschafft zu haben. Und hoffnungsfroh gespannt auf die Tage, die mir jetzt bei Oma und Opa bevorstehen. Szenenwechsel. Eine ganz andere Zeit, eine ganz andere Gegend, das alte Israel vor 3000 Jahren. Teilweise haben sich ganze Familien, mancherorts sogar die ganze Bevölkerung eines Dorfes in Bewegung gesetzt und auf eine zum Teil lange, lange Reise begeben. Nicht mit dem Fahrrad natürlich, das gibt's damals noch nicht, aber zu Fuß. Einfache Leute meist, die ihr Auskommen haben mit Landwirtschaft, Handwerk oder Handel. Aber jetzt sind sie unterwegs, vom Land in die Stadt, vom Alltag zum Fest und auf dem letzten Teil des Weges auch vom Tal hinauf auf den Berg. Denn Jerusalem liegt 750 Metern über dem Meeresspiegel im Gebirge Juda. Und Ziel all dieser Leute sind die Feierlichkeiten im Tempel und um den Tempel dort in Jerusalem. 3-mal im Jahr finden diese Feste statt. Und allein der Trubel, der dann in Jerusalem herrscht, der steht in krassem Gegensatz zu dem einfachen und doch eher gemächlichen Leben, das die Menschen sonst führen. Aber sie lieben diesen Gegensatz und vor allem, sie lieben diesen Ort, der ihnen wie schon ihren Vorfahren ihr geistliches Zuhause bietet. Dieses Zuhause, der Tempel, das ist seinerzeit der mit Abstand größte Bau in der gesamten Region, etwa 50 Meter lang, 25 Meter breit und 15 Meter hoch. Die letzte Strecke ihrer Wallfahrt führt die Pilger über nur leidlich befestigte und teilweise auch recht schmale und steile Wege, die sich zwischen Hügeln und Bergen aufwärts schlängeln. Eine Gegend, in der Reisende häufig Opfer von Wegelagern und Räuberbanden werden. Insofern ist hier aus mehreren Gründen äußerste Konzentration gefordert. Aber dann öffnet sich mit einem Mal der Blick über die Hochebene von Jerusalem. Schwalben sind über dem Areal unterwegs und fliegen quasi Slalom zwischen den senkrecht aufsteigenden Rauchsäulen. Diese zeigen, wie viele Menschen dort im Freien sich ihr Essen zubereiten. Aber am beeindruckendsten für die Menschen ist natürlich der Tempel. Und auch hier Rauch, der stammt von den Feuern der Opferstätten dort. Die Pilger sind stehen geblieben. Einige zum ersten Mal, die meisten aber wieder einmal aufs Neue fasziniert von dem imposanten Anblick, der sich ihnen bietet. Sie sind an ihrem absoluten Sehnsuchtsort angekommen, sind endlich wieder zu Hause, stolz, es geschafft zu haben und hoffnungsfroh gespannt auf die feierlichen Tage, die jetzt bevorstehen. Unterwegs hatten sich die Pilger vor allem abends an den Lagerfeuern schon auf das Ziel ihrer Reise eingestimmt, von früheren Wallfahrten erzählt, aber auch miteinander gesungen. Die Texte mancher dieser Lieder von damals sind noch heute erhalten, 3000 Jahre später, zu finden in den Psalmen der Bibel. Und eines dieser Pilgerlieder ist Psalm 84. Und die erste der drei Strophen dieses Liedes, die lese ich jetzt vor und vielleicht lesen Sie auch mit mir mit. 2-5, Psalm 84. Wie lieb sind mir deine Wohnungen, Herr Zebaoth. Meine Seele sehnt sich danach und wünscht sich nur, ich möchte so gerne beim Herrn sein, in den Höfen, die seinen Tempel umgeben. Mit Leib und Seele schreie ich nach dir, nach dem Gott meines Lebens. Sogar der Sperling hat ein Zuhause gefunden und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen. So ist es auch bei deinen Altären, Herr Zebaoth, mein König und mein Gott. Glücklich sind, die in deinem Haus wohnen und sich dort und dich dort für immer preisen. Ja, soweit die erste Strophe dieses Liedes. Lesen Sie zu Hause gerne die nächsten, Psalm 84, in der Mitte der Bibel. Jetzt möchte ich euch mal den allerersten Gedanken verraten, der mir bei der Vorbereitung dieser Predigt gekommen ist, als ich diesen Text gelesen hatte. Ich habe gedacht, Schwalben am Tempel? Schwalbennester um die Altäre? Na, das Gemeinschaftshaus in Schleswig-Holstein möchte ich mal sehen, in dem es im Saal Schwalbennester gibt. Ich habe auch bei euch bislang keines entdeckt. Denn so niedlich die aus dem Nest rausguckenden Schwalbenjungen ja auch sind, sie produzieren nicht nur eine Menge Schwalbenlärm, sondern ja auch eine Menge Schwalbenkot, ne, kann man sagen. Der Tempel in Jerusalem, das war ein Zuhause für Schwalben und für Spatzen. Der Tempel in Jerusalem war das geistliche Zuhause des alten Gottesvolkes Israel. Aber eigentlich war der Tempel in Jerusalem ein Zuhause für Gott. Am Tag der Einweihung dieses Bauwerks, so heißt es, erlebten die Anwesenden tatsächlich die Gegenwart Gottes. Kann man auch nachlesen, 1. Könige 8. Zitat, eine Wolke kam auf den Tempel herab, die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das ganze Haus, so dass die Priester es nicht mehr betreten konnten, um ihren Dienst darin zu verrichten. Es gibt ja ganz bestimmt noch manche und manchen hier heute Morgen, die sich noch an den Tag der Einweihung dieses Hauses erinnern. So lang, sag ich mal, als auch nicht mehr so ganz junger, ist das ja gar nicht her. Damals, nach dem Umzug aus der Parkstraße, als ihr in diesem schönen neuen Zuhause eurer Gemeinschaft angekommen wart. Ich meine jetzt nicht gehört zu haben, dass ihr da die Wolke des Herrn gesehen habt, oder? Ihr konntet gleich reingehen. Das war also schon was ganz Besonderes, damals bei der Einweihung des Tempels in Jerusalem. Und der Erbauer dieses besonderen Gotteshauses, das war der israelitische König Salomo. Dieser Salomo, der betete an diesem Tag zu Gott, nun habe ich dieses prachtvolle Haus für dich gebaut, möge es ein Ort sein, an dem du dich für alle Zeiten niederlassen wirst. Der Tempel, Wohnung Gottes auf Erden, hier sollte er Platz nehmen. Dies war nicht nur ein heiliger Ort, sondern der allerheiligste. Alles gut, sollte man meinen. Aber dann formuliert Salomo mitten in seinem weiteren Beten eine Frage. Und obwohl die ersten Worte den Anschein erregen, er höre mit seinem Gebet auf, zeigt schon der nächste Satz, dass er immer noch im Gespräch mit Gott ist. Zitat: Wirst du Gott wirklich auf der Erde wohnen? Ist nicht sogar der weite Himmel noch zu klein, um dich zu fassen, geschweige denn dieses Haus, das ich gebaut habe? Zitat Ende. Das ist so ein bisschen so, als ob er den Eindruck hat, da war ich ein bisschen übermütig. Was habe ich bloß gemacht, als ich mir einbildete, Gott mit dem Bau dieses prächtigen Hauses in den Griff zu kriegen, und er erhebt seine Hände zum Himmel, starrt mit erhobenen Händen nach oben. Wo ist Gott? Wo wohnt Gott? Im Tempel? Im Himmel? Himmel. In der Luther-Übersetzung dieses Verses ist gleich dreimal vom Himmel die Rede, und zwar in einem einzigen Vers. Siehe, der Himmel und aller Himmel, Himmel, können dich nicht fassen. Wie sollte es denn dies Haus tun, das ich gebaut habe? Ja, Gott, so groß, so gewaltig bist du. Salomo staunt, und sein Staunen ist zugleich auch ein Lob des Schöpfers und Herrn der Welt. Was für ein Wunder, dass dieser Gott, der das Universum gemacht hat, sich dann doch mit uns kleinen Geschöpfen abgibt. Denn an sich ist Gott nicht zu fassen. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Seit Beginn der Menschheitsgeschichte zieht sich wie so ein roter Faden durch das Wünschen der Menschen, dieses eine, dass sie diesen Gott in den Griff bekommen möchten, ihn fassbar machen wollten. Sie bauten einen Turm, um seine Größe zu erreichen, so zu sein wie er. Sie fertigten ein goldenes Kalb an, das sollte ihr anfassbarer Gott werden. Und als Gott unfassbar blieb, da haben sie in neuerer Zeit versucht, ihn zu entmachten, indem sie sagten, da sei kein Gott. Wenn es einen Gott gäbe, wer könnte es ertragen, kein Gott zu sein, fragte zum Beispiel Friedrich Nietzsche im 19. Jahrhundert. Aber, und das war auch die Erfahrung der Menschen damals an diesem Tag der Tempeleinweihung, obwohl Salomo ja schon Angst hatte vor sich selber und seinem eigenen Tun, aber es gibt Gott und Gott ist erfahrbar. Das haben die Menschen des Alten Testaments immer wieder erfahren, in vielfältiger Weise. Mose zum Beispiel, der erfuhr Gott im brennenden Dornbusch, also nicht Mose im Busch, aber Gott im Busch. Oder das Volk Gottes, das erfuhr ihn in einer Feuersäule in der Nacht und in einer Wolke am Tag. Elia erfuhr Gott im sanften Säuseln eines Windes. Andere erfuhren ihn in den Führungen ihres Lebens, in den Aufs, aber auch in den Abs, oftmals gerade in diesen tiefen, dunklen Tälern. Gott ist erfahrbar. Allerdings fassbar, für Menschen verfügbar, wurde Gott nie. Wobei ich da auch wieder ein bisschen zurücktreten muss vor dem, was ich jetzt gerade sagte, denn so ganz stimmt das nicht. Und das lesen wir im Neuen Testament. In Jesus Christus wurde Gott in seiner Liebe doch fassbar, anfassbar, sichtbar. Menschen konnten ihn nicht nur hören und sehen, ja, sie konnten ihn anfassen. Und durch seine zärtliche Berührung wurden Menschen heil. Heil an Körper, Geist und Seele. Seine Jünger erlebten in seiner Gegenwart die Nähe des himmlischen Vaters. Gott kommt uns ganz nah, ganz nah. Das haben sie erlebt. Der himmlische Vater, von dem Jesus selbst sagte, ich und der Vater sind eins. In Jesus Christus wohnte also Gott bei den Menschen und die Menschen sahen Gottes Herrlichkeit. Er heilte, er lehrte und er liebte die Menschen, die Armen, die Kranken, die Mühseligen, die Beladenen, aber auch die anderen, denen es gut ging. Er war ihnen täglich nahe. Da wussten sie, Gott ist leibhaft unter uns, ist neben uns, zum Anfassen nah. Eine ganz wunderbare Erfahrung, die über viele Generationen unzählige Menschen machten und auch immer noch machen. Denn auch am Tag der Himmelfahrt Christi ist Gott nicht abhanden gekommen, obwohl die Menschen das damals zunächst dachten und heute auch noch viele das denken. Nein, Gott ist immer noch da. Gott aber ist in seiner Gegenwart nicht beschränkt auf einen Tempel in Jerusalem, und der steht ja nun auch schon nicht mehr, auch das Nachfolgebauwerk, nicht mehr existent. Ist nicht beschränkt auf eine Kirche, ist auch nicht beschränkt auf ein Gemeinschaftshaus, nicht? Also ist nicht nur in Uetersen. Gott ist schlichtweg überall. Aber wir erleben Gott am ehesten dort, wo wir Menschen begegnen, die ebenso wie die Pilger damals in Israel auch heute noch ein Lied von Gott zu singen wissen. Und darum sind dann doch Kirchen so wichtig und Gemeinschaftshäuser, weil dort von Gott und mit Gott geredet wird. Im Sommer waren wir unter anderem ein paar Tage im Weserbergland unterwegs, haben da, wie ich fand, den Altersschnitt der Touristen etwas nach unten gezogen. Ist schön da, ist wirklich schön da. Also Eldorado für Motorradfahrer. Ich habe kein Motorrad, hat aber auch mit dem Auto Spaß gebracht. So. Und Ausflüge, die haben uns zu ganz unterschiedlichen Zielen geführt. Und so manches Mal haben wir auch ganz spontan irgendwo angehalten, wenn uns ein Stopp dort lohnenswert erschien. Und irgendwann kamen wir an der Abtei Marienmünster vorbei. Später haben wir erfahren, ein ehemaliges Benediktinerkloster. Und der Anblick dieser Abteikirche beeindruckte mich so stark, dass ich abbremste und dort auf den Parkplatz fuhr. Meine Frau hat dann irgendwann weitergeatmet, darum ist sie ja heute auch noch hier. Aber das war nicht nur von außen schön zu sehen, sondern auch das Innere der Kirche bot einen wirklich prachtvollen Eindruck. Ganz viel Gold, ganz viel Prunk, übrigens kein einziges Schwalbennest. Und doch sagte ich zu meiner Frau irgendwann sinngemäß, ich habe mir das damals ja nicht aufgeschrieben, aber so sinngemäß sagte ich so, und dass die Leute nun denken, in so einem prunkvollen, aber doch irgendwie kalten Ort, da sei Gott besonders nahe und erfahrbar. Nee, also irgendwie nicht. Fand ich natürlich, war Gott mir, war Gott uns, auch in dieser Kirche nah, so wie er aber auch überall anders uns nah ist. Aber besonders erfahrbar, das habe ich nicht erlebt. Denken Sie, denkt doch einmal darüber nach, für einen ganz kurzen Augenblick, wo erfährst du Gott in ganz besonderer Weise? Ich erfahre Gott in ganz besonderer Weise, wenn ich konkret spüre, dass er mir hilft, zum Beispiel. Oder wenn ein Abschnitt, oft auch nur ein einziger Vers der Bibel, mich besonders bewegt. Oder wenn ich mich im Gebet auf ihn konzentriere. Ja, und auch in der Natur. Wie weiß ich dafür auch, ja, wie soll ich das beschreiben? Wie dankbar bin ich, dass ich weiß, zu wem ich dann Danke sagen darf? Dass das so schön ist. Gerade so im Frühling. Herrlich. Und doch muss ich sagen, vor allem aber erfahre ich Gott im Miteinander mit Leuten, die bei Gott ihr Zuhause finden wollen, die bei Gott ihr Zuhause gefunden haben, die in einer kommunikativen Beziehung mit Gott leben. Schwalben und Spatzen, so wie damals am Tempel in Jerusalem, die haben gemeinsam, dass sie Schwarmvögel sind. Die treten nicht alleine auf, sondern im Schwarm, sind keine Einzelgänger. Und auch wir Menschen sind von Natur aus keine Einzelgänger, sondern wir sind soziale Wesen. Und wenn man in einem einzigen Wort ausdrücken wollte, wie Gottes Traum für die Menschen aussieht, dann müsste die Antwort lauten Gemeinschaft. Ich ahne mal, dann nickt natürlich der Inspektor und sagt, ja, Gemeinschaft in der evangelischen Kirche in Schleswig-Holstein e.V. sicherlich auch, aber ich möchte das weiterfassen. Ja, Gemeinschaft, darum geht's. Gemeinschaft mit Gott, Gemeinschaft mit anderen. Gemeinschaft mit Gott erfahren wir in der Gemeinschaft mit Menschen. Mit Menschen jeden Alters, die bewusst mit Jesus Christus leben möchten, die mit ihren Fragen, Wünschen und Sehnsüchten zusammenkommen, um gemeinsam nach Gottes gutem Willen für ihr Leben in all seinen Bezügen zu fragen, die als Gemeinde danach fragen, wie ihr Glaube an Jesus Christus liebevoll und einladend gelebt werden kann, die dazu miteinander im Gespräch sind, auf die Bibel hören, beten, feiern und arbeiten, ein Stück weit ihr Leben teilen und andere Menschen dazu einladen. Kommt diese Formulierung dieses Traums von Gemeinschaft irgendjemandem bekannt vor? Einer lacht. Der hat's gemerkt. Vielleicht haben es ja auch mehr gemerkt und wagen nur nicht zu lachen oder was auch immer zu machen. Diese Formulierung des Traumes Gottes von Gemeinschaft, den habe ich von eurer Homepage, ihr lieben Gemeinschaftler aus Uetersen. Guckt mal nach, es gibt eine Homepage im Internet, Gemeinschaft Uetersen, ihr werdet sie finden. Und ein bisschen versteckt gibt es da den Punkt über uns. Das ist euer Traum. Das ist euer Traum. So steht es da. Ist das euer Traum? Ich wünsche es euch. Ich wünsche es einer jeden und einem jeden von euch, dass euch das wichtig wird in eurem Herzen. An dem Morgen in der Abtei Marienmünster habe ich von dem, was dort auf eurer Homepage beschrieben ist, nichts gespürt. Woher auch? Die Kirche war ja leer. Ich denke mir, wenn die Menschen im alten Jerusalem zum falschen Tag und zur falschen Uhrzeit den Tempel besucht haben, dann werden sie möglicherweise auch nichts von dem, was Gottes Traum ist, gespürt haben. Dann nämlich, wenn der Tempel leer war. Und auch wenn man am falschen Tag, zur falschen Uhrzeit hier ins Haus käme, da würde einem das genauso gehen, ahne ich mal. Dann sind das doch irgendwie auch nur Mauern. Ganz hübsch, aber mehr dann doch auch nicht. Aber wenn Menschen als Gemeinde zusammenkommen, groß und oder klein, Männer und oder Frauen, alte Hasen und oder neugierige Besucherinnen und Besucher, wenn Menschen als Gemeinde zusammenkommen, dann wird das wahr, was Gottes Traum für uns Menschen ist und was die Pilger damals am Tempel von Jerusalem erlebten. Sie haben in diesem ihrem geistlichen Zuhause erfüllende Gemeinschaft mit Gott und mit Menschen erlebt. Die Pilger auf dem Weg zum Tempel sangen, Herr, du allmächtiger Gott, wie sehr liebe ich den Ort, wo du wohnst. Ich kann es kaum noch erwarten. Ja, ich sehne mich danach, in die Vorhöfe deines Tempels zu kommen. Mit Leib und Seele juble ich dir zu, du lebendiger Gott. Ich wünsche euch allen, die ihr hier sitzt, als die, die hier zu Hause sind oder die, die heute Gäste sind, dass ihr euch solch eine Sehnsucht nach Gott erhaltet. Eine Sehnsucht, deren Erfüllung man am tiefsten dort erfährt, wo man sie mit anderen teilt. Groß, klein, Männer, Frauen, alte Hasen, neugierige Besucherinnen und Besucher. Und Gott schenke euch als Gemeinschaft Uetersen, dass eure Gemeinschaft und euer Gemeinschaftshaus noch für viele, viele, viele Menschen ihr geistliches Zuhause wert. Dass sie genauso wie ihr hier Gott in Aktion erleben. Amen.